Preist dem Herrn, lasst uns Platz nehmen. Gebt ihm die Ehre, betet ihn an, preist ihn, rühmt ihn. Halleluja. Jesus ist Herr. Mein Thema heute ist große Erschütterung. Und wenn ich so an die Flut denke, das ist schon eine riesige Erschütterung für Leute, die betroffen sind. Also ich weiß es nicht, wie ich reagieren würde. Also wo bringst du dich in Sicherheit, wenn du da unten irgendwo im Tal wohnst und dann unterm Fluss noch. Aber du siehst, das sind die Menschen. Die Menschen wollen gute Flüsse haben, alle sicher haben und dann reißen die Stränge und dann passieren solche Dinge. Gott sei Dank, dass Gott uns immer wieder neu hilft und uns Hoffnung gibt, auch wenn alles untergeht, wenn die Welt untergeht. Die ging schon mal unter. Denk nur bei Noah oder Sodom und Gomorra ging auch unter. Und manchmal fragen die Leute, und mich haben einige schon angeschrieben und gefragt, ja, Pastor, mach du das, was sagst du dazu, warum greift Gott nicht ein? Und da kam mir ganz spontan die Geschichte von Lot in Sodom. Wenn es 10 Gerechte in der Stadt wären, würde die Stadt verschont werden. Die Frage ist, wie viele Gerechte gibt es in Deutschland? Wie viele Gerechte gibt es wirklich Gerechte? Fromme, religiöse, christliche Menschen oder muslimische Menschen oder buddhistische Menschen, da gibt es jede Menge davon. Aber wie viele Gerechte? Was ist ein Gerechter? Wenn es 10 Gerechte in der Stadt gäbe, dann würde ich die Stadt nicht verderben. Aber da waren es nicht mal 5. So eine Handvoll. So große Erschütterungen. Und wir gehen großen Erschütterungen noch weiter entgegen. Das ist nur ein kleiner Klacks. Wenn die Erde taumelt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Erdbeben erlebt hast. Ich bin in der Schweiz gewesen und in der Schweiz, hinter dem Bodensee, also in St. Gallen, in der Gegend, gibt es immer wieder Erdbeben. Da denke ich, das gibt's doch nicht. Die Lampe wackelt. Was machen die im Haus hier? Beten die so laut, dass die Erde sich bewegt? Weißt du, da denkst du deine Gedanken. Oder in Süddeutschland, da war nachts oder morgens früh ein Erdbeben. Ich stehe stramm im Bett. Ich dachte, Düsenjäger sind vorbeigeflogen. So hat sich das angehört. Also du stehst da stramm und kannst nichts dagegen machen. Also Erschütterung, große Erschütterung ist mein Thema. Aber bevor ich auf das Thema eingehe und hier durch die Bibel gehe, ich werde einige Bibelstellen erzählen. Nicht, dass die Leute sagen, Matthäus hat es erfunden wieder. Oder so, oder sich ausgedacht, oder nur den Leuten Angst machen. Ich will niemandem Angst machen, ich will dir Angst nehmen. Deshalb bin ich Prediger. Ich predige das, was die Engel immer wieder gesagt haben, fürchte dich nicht, egal was kommt, egal was passiert. Aber man muss die Wahrheit sagen, was kommt. Aber zuerst einmal, was kommt hier in die Gemeinde? Wir werden am Freitag das Thema haben, lebe furchtlos. Fortsetzung von dem heute, weil das Thema so umfangreich ist, lebe furchtlos, hab keine Angst vor dem, was morgen kommt. Dein Vater im Himmel weiß, was du alles brauchst und er weiß im letzten Moment, dich zuzuschnappen und wegzuholen. In meiner Bibel heißt es, da wo Aas ist, da sind auch die Geier. Merkwürdige Stelle, wenn du die Mystik nicht verstehst, wenn du die Bilder nicht verstehst, fragst dich, was soll das alles? Aber da wo Aas ist, da sammeln sich die Geier. Die Geier riechen schon von Weitem, also da krepiert schon einer. Und Geier schnappen weg. Und Jesus spricht von dem Wegschnappen und zwar im Zusammenhang mit der Entrückung. Also da, wo Menschen ihr Leben aufgegeben haben, also geistliche Menschen nicht mehr im Fleisch leben, das Fleisch gestorben ist, da sammeln sich die Geier. Und da kommt die Entrückung und Jesus nimmt die Seinen weg. Also ich bin überzeugt, dass wir die großen Plagen, die 7. Posaune, nicht mitmachen müssen. Die ersten 6 Posaunen, durchaus, das ist durchaus drin, dass wir sie noch mitnehmen müssen. Denn auch die Kinder Israel haben einen Teil der Plagen mitgemacht in Ägypten, bevor Gott sie rausgeführt hat. Aber beim Ton der letzten Posaune werden die Toten in Christus auferstehen und wir, die wir leben werden, plötzlich uns in Luft auflösen und bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist nur nebenbei. Also lebe furchtlos, hab keine Angst, Gott wird nicht zulassen, dass du dein Grab bei den Ungerechten findest. So steht es in der Bibel. Also brauchst keine Angst haben, Angst ist vom Teufel. Und Angst ist nicht im Glauben und Angst hat mit Gott nichts zu tun. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen, dass wir furchtlos sind, besonnen sind. Also lebe furchtlos. Dann am Samstag wird das Thema sein, werde frei von deinen Bindungen. Also wir sollen nicht gebunden sein an gar nichts. Weder an das Sichtbare noch an das Unsichtbare. Also wenn ich meine Arbeitsstelle verliere, was soll's, wenn du deine Arbeitsstelle verlierst? Du wirst dann andere Arbeit finden und Gott wird dich beschäftigen. Also, oder wenn ich meine Gesundheit verliere, oder wenn ich das verliere, hab keine Angst zu verlieren. Löse dich von diesen Dingen. Je mehr du dich gelöst hast, desto besser kannst du die Sachen verarbeiten, wenn sie mal dir genommen werden. Nur nebenbei kannst du dich ganz anders lösen. Große Erschütterungen, sie sind angesagt, sie werden kommen, sie sind unvermeidbar. Das kann niemand verhindern. Wenn das Countdown einmal läuft, wenn Gott sagt, null, es reicht, ich habe die Schnauze voll, und dann geht die Welt ja in die Luft. Löst sich ihm nichts auf. Wenn Gott sich zurückzieht, also dann wird es dunkel und finster in dieser Welt. In Hebräer Kapitel 12, ich werde hier eine ganze Menge Bibelstellen lesen, beziehungsweise auch zitieren. Hebräer 12 und Vers 25, da heißt es, Gott wird noch einmal, nicht irgendjemand, nicht der Obama und nicht der Putin, Gott wird noch einmal, beziehungsweise, ja, alles der Erschütterung überlassen. Er wird alles noch einmal erschüttern lassen, die Erde wird taumeln, die Naturkräfte werden verrückt spielen. Gott wird noch einmal alles, was besteht, erschüttern. Alles. Und ich meine, nicht nur die Erde, sondern auch die ganzen gesellschaftlichen Systeme, die ganzen Organisationen, die ganzen Institutionen. Ja, jeden Einzelnen, jeder wird erschüttert werden. Wir sind in der letzten Phase, aber hab keine Angst. Sei getrost, Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst. Das nur vorneweg, und ich habe euch gewarnt, du musst dich nicht fürchten vor den Dingen, was kommt. Wenn es kommt, dann sollst du stramm stehen, dein Haupt erheben, denn deine Erlösung naht sich. Halleluja. Wenn das passiert, steh stramm. Dann flenn nicht, dann lieg nicht auf dem Bauch, lieg nicht auf der Nase, bleib nicht im Bett liegen, steh stramm und sag Halleluja, jetzt kommt Jesus, von welcher Seite kommt es? Und du wirst sehen, beim Ton der letzten Posaune. Wenn ich dann weiterlese, Jesaja Kapitel 2, das ist also ein altes prophetisches Wort, die Naturkräfte werden verrückt spielen, wenn Gott sich seiner Macht und seiner Hoheit zum Gericht erhebt. Gott steht auf, und wenn Gott aufsteht, musst du auch aufstehen. Gott erhebt sich, und die Erde wird in Schrecken versetzt, sie wird fliehen, seine Feinde werden fliehen, und Menschen werden fliehen in die Felsklüfte und sich verkriechen in den Erdlöchern, Erdbunkern oder was es auch immer ist. Sie werden sich verkriechen. Wie war es bei der Sintflut? Wer nicht in der Arche war, der ging verloren. Und deshalb ist es so wichtig, wenn das alles geschieht, musst du sicher sein, eine gute Versicherung haben, aber nicht bei Allianz und nicht bei irgendwann einer Kompanie, sondern du musst bei Gott versichert sein. Wenn das passiert, dann brauchst du eine Police, wo du sagst, ich bin versichert. Und wer nicht in der Arche war, der hat es nicht überlebt. Also Gott wird noch einmal die Erde reinigen von denen, die Erde verderbt, und das ist eine ganze Menge Leute, die Erde verderbten. Guck mal, Tierquälerei. Da transportieren sie von Norwegen die Tiere nach Spanien zum Schlachten, und dann kommt die Wurst wieder zurück nach Norwegen. Nur als Beispiel. Und was die Tiere da durchmachen, und die Tiere klagen die Leute an. Nicht nur, dass die Menschen Menschen anklagen, sondern die Schöpfung. Die Schöpfung klagt den Menschen an. Guck mal, was machen die mit uns? Die Pflanzen klagen die Menschen an. Dieser Raubbau der Natur. Da werden die Regenwälder abgeholzt, nur um Rapsöl zu ziehen oder sonst noch was zu ziehen und dann in Benzin zu verheizen. Die Natur rächt sich. Womit der Mensch sündigt, steht in den Apokryphen, nicht in der, natürlich im Alten Testament, aber in Apokryphen steht es, womit der Mensch sündigt, damit wird er gestraft. Es versündigt sich an der Natur. Nur als Beispiel. Und die Natur rächt sich. Und die Natur rächt sich auch jetzt in der Flut. Da braucht man gar nicht groß beten, lieber Gott. Weißt du, die haben die Flüsse begradigt, Land verkauft, Geschäfte gemacht, Häuser gebaut. Schöne Häuser am Wasser. Und jetzt siehst du, wie schön das Wasser die Häuser umzingelt. Tut mir leid, aber das ist die Situation. Der Mensch hat sich an der Natur versündigt, und die Natur rächt sich. Die Leute müssen Buße tun, das ist alles. Aber sie werden hier in den Feldklüften und überall sich verstecken und suchen. Lies mal Matthäus 24. Jesus gibt einige Endzeitzeichen. Und das sind alles kosmische Zeichen, Naturkatastrophen. Auch Johannes in der Offenbarung, wenn er so über die Endzeit spricht, die Dinge, die jetzt passieren, wir sind in der Endzeit. Und das schon seit 2000 Jahren. Aber jetzt ist das Ende der Endzeit. Offenbarung 6, Vers 12 und 17, der sechste Siegel, das ist das vorletzte. Bis dahin werden also wir wahrscheinlich alles durchmachen und mitmachen müssen. Das ist also eine Sache. Und ich will dich nicht vertrösten, glaub an Jesus und du wirst keine Schwierigkeiten haben. Wir müssen durch große Trübsal ins Reich Gottes gehen, aber wir müssen nicht in die große Trübsal. Wir haben hier auf dieser Erde Spannungen, Probleme, Anfechtungen, Kummer. Und dann kommt das siebte Siegel und dann werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr mitmachen. Denn Jesus sagt, beim Ton der letzten Posaune, Wenn der Engel ansetzt beim Ton der letzten Posaune, werden wir auferstehen und bei Jesus sein oder entrückt werden. Das siebte Siegel ist das schrecklichste Siegel, besteht dann aus sieben Posaunen, sieben Schalen und. Da ist alles komprimiert und alles dicht. Also das Gericht pur, das kommt dann auf diese Welt, aber wohl dir, wenn du nicht mehr da bist. Und wehe der Generation, die das alles durchmachen muss. Also, lies dann Offenbarung 6, was da alles so angesagt wird. Das ist auch so aktuell. Also, wenn du Science-Fiction-Film wärst. So, und dann wird noch Babel fallen. Gegen Ende der Offenbarung werden wir sehen, die ganze Globalisierung, die Weltwirtschaft, das ganze Bankwesen, die ganze Technik wird zusammenbrechen. Die Naturkräfte werden verrückt spielen. Die Sonne wird verrückt spielen, der Mond wird verrückt spielen. Und stell dir mal vor, wenn die Sonne verrückt spielt, die ganze UPS, die ganzen Navis, die ganzen Computer, die ganzen Handys, kannst alles in den Müll schmeißen. Kannst alles. Und die Leute, die haben verlernt zu rechnen, die haben verlernt zu denken, die haben verlernt alles. Die können nicht mehr miteinander kommunizieren, die können niemanden mehr anrufen, die wissen nicht, wo Taxi ist und was weiß ich auch alles. Das ganze Internet. Es wird also gewaltige kosmische Erschütterung geben und das zuerst mal draußen im Weltraum, die Satelliten werden vom Himmel purzeln, und die Bibel sagt, die Sterne werden vom Himmel fallen, diese Stars, was es auch immer war, Sternenkrieg, da kannst du alles vergessen, alles, was die Leute mit der Weltraumfahrt macht, das ganze Militär wird nicht mehr funktionieren, denn das ist alles aufgebaut auf Internet und Computer und Mobilfunk. Die Sonne wird nicht mehr sichtbar sein, so steht es in der Offenbarung, lies mal, Offenbarung 6, der Mond wird rot wie Blut, oder Matthäus 24, das widerspricht sich nicht. Jesus widerspricht sich nicht. Die Bibel widerspricht sich nicht. Die Sterne werden vom Himmel verschwinden. Und alle, die können, die Geld haben, die werden sich verstecken. So gut sie sich verstecken können, aber davon laufen können sie vom Höchsten nicht. Der Herr wird jeden erwischen und jeden fangen. Sie werden zu den Bergen beten. In Offenbarung Kapitel 6, Vers 15 bis 17, da heißt es, Berge, Hügel, fallt über uns und bedeckt uns. Die Menschen werden den Tod suchen und den Tod nicht finden. Die werden also die Hosen voll haben, die bisher so frech geredet haben. Uns passiert nichts. Wir sind sicher. Wir sind geborgen. Die werden heulen, die so forsch geredet haben. Denen wird die Sprache verschlagen. Erschütterung werden kommen. Und Gott wird die Mächtigen von ihren Thronen stürzen. Das Gebet der Mutter Maria wird erhört. Die Mächtigen werden von ihren Thronen stürzen. Und dann das Arme. Guck mal, was ist aus den Saurier geworden? Wo sind die geblieben, als die Katastrophe kam? Aber wer hat es überlebt? Die Ratte. Das Geschmeiß, das Ungeziefer. Das hat überlebt. Die Armen. Und Gott hat den Armen das Himmelreich und das Erdreich verheißen. Nicht den Reichen. Den Armen. So, alles, was man damals glaubte oder bis zu diesem Augenblick glaubte, wir sind sicher, wird erschüttert werden. Alles, wo man glaubt, das kann uns nicht bis passieren. Diese Titanic ist unsinkbar. Was ist passiert? Ist noch nicht mal am Hafen angekommen. Und alles, wo der Mensch sagte, es ist unmöglich, das hat Gott gezeigt, es ist möglich. Alles, was er glaubte. Die Welt wird von Krisen erschüttert werden. Jetzt gibt es die Finanzkrise. Das ist nur das Vorspiel, das Geplänkel. Dann gibt es die Realkrise. Europa liegt jetzt schon in Scherben. Amerika ist auch pleite und bankrott, die Schuldenkrise in Amerika. So was wir noch von Europa haben, ist noch der Traum, die Idee. Und man versucht mit allen möglichen Mitteln, das alles zu halten. Und dann gibt es die Gesellschaftskrise, die haben wir auch jetzt schon. Praktisch alle diese Krisen sind zusammengefallen. Und am Schluss gibt es dann die Sinnkrise. Es macht nichts mehr Sinn. Wozu lebe ich denn? Und deshalb, der Mensch wird den Tod suchen und den Tod nicht mehr finden. Es gibt also dann, wenn dann diese Realkrise, diese Finanzkrise, diese Gesellschaftskrise und die Sinnkrise da ist, da gibt es nichts mehr, was der Mensch heute als tragfähige Basis gehabt hat. Damals als noch Mittelalter. Wir können über die Mittelalter denken, was wir wollen. Aber da war noch die Kirche im Dorf. Da haben sich die Leute an Herrgott gehalten. Da haben sie noch gebetet. Und da war die Kirche noch da. Und deshalb, die Kirche hat noch gerettet, das Wort Gottes. Die Menschen haben sich noch an die Bibel gehalten. Weißt du, die haben geglaubt, jetzt kommt das Ende jetzt. Aber hier hat der Mensch, der moderne Mensch, der hat keinen Glauben mehr. Die Kirche ist erschüttert durch die ganzen Missbrauchsskandale. Die katholische Kirche meine ich. Der Papst hat festgestellt, dass etwa 30% der katholischen Priester homosexuell sind. Und diese ganze Homo-Mafia hat wahrscheinlich den Ratzinger vom Thron gejagt, weil er damit nicht fertig geworden ist, mit diesen ganzen Skandalen. das und so weiter. Das gibt es so viel. So viel. Und haben sie zwar den Kampf angesagt, aber ob sie damit fertig werden, ist eine andere Frage. Der wird wahrscheinlich auch dann gehen müssen. Gott wird alle Nationen, alle Institutionen, alles, was irgendwie ist, was so sicher ist, also uns kann nichts passieren, erschüttern. Er wird erschüttern. Er wird vor allem den Mammon betreffen, das wird also die Wirtschaft betreffen, ganz massiv, denn wir können nicht Gott und den Mammon zur gleichen Zeit dienen. Das sagt also auch die Bibel. Die USA hat sowieso keine Führungsrolle mehr, steckt in der Schuldenkrise, Europa liegt am Boden, die islamische Welt ist mit sich selbst beschäftigt. Da brauchen wir auch keine große Hoffnung erwarten. China und Russland haben ihre eigenen sozialen Probleme. Also es wird alles erschüttert werden. Jedes Land. Im Grunde, die ganze Welt wartet nur auf den starken Mann, der dann kommt und irgendwo die Dinge managt und regelt. Der wird kommen, aber das ist der Teufel, der Antichrist, ein Dämon. So, und für den wird die Bühne jetzt fertig gemacht. Und der wird zuerst mal kommen, so wie Adolf Hitler gekommen ist. Adolf Hitler und das Nazireich war eigentlich nichts anderes als Generalprobe der Hölle. Alles, die erste Hälfte, wunderbar. Suppenküche, Autobahn, Volkswagen, alle sind beschäftigt, die bauen den Westwall und dergleichen. Also das ging alles nur aufwärts. Und dann die zweite Hälfte, das tausendjährige Reich hat nur 12 Jahre gedauert, die zweite Hälfte Abstieg, Krieg und dergleichen. Und so wird es auch mit dem Antichristen gehen. Und weißt du, und die Menschen sind jetzt schon frustriert von ihren Regierungen. Die Amis werden spionieren fast die ganze Welt aus, die ganze Internetkrise. Und der junge Mann, der das verraten hat und so weiter, der ist seines Lebens nicht mehr sicher. Und weißt du, der gläserne Mensch, der wird ausspioniert, der wird durchschaut. Wohl dir, wenn du keine Tabus hast und über diese Tabus drüber stehst und sagst, rutsch mir den Puckel runter, ich lebe mein Leben, ich gestalte mein Leben. Und ich muss nicht euch Rechenschaft abgeben, sondern ich muss Gott Rechenschaft abgeben. Und dann lass die Leute denken, was sie wollen. Also du musst gestorben sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Der Mensch wird immer gläserner. Und das Schlimme dabei ist auch, Obama ließ sogar seine eigenen Leute in Amerika, jetzt wenn er die Europäer oder die Terroristen ausspioniert, ist okay, sage ich nichts da, aber der hat sogar Christen ausspionieren lassen und so weiter, wo er Steuer holen könnte. Und nicht nur die Steuern, sondern auch die Gesinnung. Der hat sogar ausspionieren lassen, ich habe also Akten gelesen oder Berichte gelesen, ausspionieren lassen, wie die christlichen Gemeinden aufgebaut sind. Wer ist gegen wen? Wer bekämpft ihn? Also diese Schwierigkeiten, Probleme in der Gemeinde, sogar das ließ ausspionieren. Was zwischen den Gemeindemitgliedern die Spannungen sind, die Meinungsverschiedenheiten sind, welche Trends in der Gemeinde sind, wer hat es in der Gemeinde zu sagen, was beeinflusst die Gemeinden, die christlichen Gemeinden. Deshalb haben die Amerikaner sich erschreckt, als sie das erfuhren, was sogar ihr Boss das macht. Die freien Gemeinden wurden da ausspioniert. Und die Frage ist, bist du bereit, dein Leben zu leben, in Liebe zu leben und nicht im Knatsch mit irgendjemandem, denn du wirst beobachtet. Wir sind ein lesbarer Brief gelesen von jedermann, das haben die Leute schon vor 2000 Jahren gewusst. Weißt du, ich will nicht von Freimaurern und von Jesuiten unterwandert werden oder sonst noch jemand von irgendwelchen Leuten, die eine neue Weltordnung schaffen wollen, ohne Gott und ohne Christus, aber Gott wird es zeigen. Macht weiter so. Wir werden sehen, wo ihr hinkommt. Erschütterungen werden kommen, weil Gott Erschütterungen zulässt. Wegen den Kindern Gottes werden Erschütterungen zugelassen. Und jetzt warum sind die Erschütterungen wegen den Kindern Gottes? Gott hat wegen Israel, hat er der Völker geopfert sogar, damals. Und weil er einen Plan mit Israel hatte, ließ er alles so weltweit geschehen. Ich denke nur, die Volkszählung bei der Geburt Jesu, hat der Kaiser Augustus veranlasst, extra die Volkszählung, damit Jesus dorthin kommt oder dort geboren wird, wo er geboren werden sollte. Also wegen den Kindern Gottes lässt Gott Dinge geschehen. Das ist kein Zufall. Gott will sein Volk erretten. Und um der Gerechten willen macht er das alles. Und das Gericht fängt am Hause Gottes an oder für das Haus Gottes an. Nur nebenbei. Große Erschütterungen werden von Gott zugelassen und es ist ein Werk der Gnade, damit die Christen endlich aufwachen. Die gottlosen Menschen werden nicht aufwachen, die werden weiter pennen. Die werden sich vielleicht bekehren aus Angst und sich an Christen klammern, so wie es in der Bibel heißt, an einem Rockzipfel eines Juden werden 10 Leute hängen. Bitte, hilf mir, wo du hingehst, will ich auch hingehen. So steht es in der Bibel. Und während ein Rockzipfel eines Christen werden da auch gleich 100 hängen und sagen, wo seid ihr in Sicherheit, wo bist du geborgen? Aber dann, wenn die Katastrophe vorbei ist, vergessen das die Leute. Denk an Pharao, der hat sich 10-mal bekehrt. 10-mal, Gott betet für mich, dass nichts passiert. Und das war weg. Und hat er wieder weiter gesündigt. So ist der Mensch, der es nicht ernst mit Gott macht, der nur oberflächlich sich wegen äußeren Dingen sich bekehrt. Und das ist auch eine Katastrophe bei vielen Christen. Die bekehren sich nur, damit sie gesund werden. Aber bekehren nicht wegen ihrem Heil, wegen ihrer Seligkeit. Oder sie bekehren sich, damit sie ein bisschen finanziell besser dastehen, eine Arbeit finden oder sonst noch was. Aber sie bekehren sich nicht wegen der Rettung ihrer Seele. So, nur nebenbei. Wahre Gotteskinder sind überall, doch die meisten sind blind, ahnungslos, verführt und Satan hält ihnen die Augen zu. Sie merken nicht, die denken, warum lässt Gott das alles zu? Wegen ihnen. Er will Lot aus Sodom rausführen, aus dem Verderben, aus dem Gericht. So, sie sind noch in den toten Kirchen und weil sie in den toten Kirchen sind, satanisch geblendet sind, von Freimaurern unterwandert sind, deshalb will Gott die Kinder Gottes rausführen aus dem ganzen System. Wach auf, der du schläfst, so wird Christus dich erleuchten, heißt es in der Bibel. Gott wird die Seinen, sein Volk rausführen durch die Plagen, so ähnlich wie Israel rausgeführt wurde. Das war die erste Herausführung, Herausrettung. Und die zweite große Errettung ist, Gott wird die Kinder, die Gläubigen, die wahren Gläubigen, und die gibt es überall, in jeder Konfession, in jeder Bewegung und sogar in der Welt draußen gibt es wahre Christen, die in keine Kirche gehen. Selbst da gibt es Leute, die an die Bibel glauben, an Gott glauben und gottesfürchtig leben. Und die werden durch solche Dinge erweckt. Und die machen dann eine ernste Sache mit Gott. Gott muss also den Pharao auf der einen Seite in die Knie zwingen. Und das macht er, den Fürst dieser Welt, den Antichristen, in die Knie zwingen. Und dann zeigen, wer der Herr ist, wer hier das Sagen hat. Und dann merkst du, wie machtlos die Leute sind. Sieh mal die Flut. Das wird man machtlos. Da kann man nur Dämme bauen und mehr nicht. Und die Dämme können nicht hoch genug bauen. Das nächste Mal müssen sie noch ein paar Meter höher bauen. Jesaja 24, Vers 16. Wehe mir, sagt der Prophet, wehe mir. Denn es rauben die Räuber ja immerfort, rauben sie alles aus und rauben immerfort zu. Und über euch, Bewohner der Erde, kommt ein Schrecken, Grube und Netz, also Gefangenschaft. Und wer entflieht vor dem Geschrei des Schreckens, der fällt in eine Grube. Und wer entkommt aus der Grube, der fällt ins Netz. Denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan und die Grundfesten der Erde beben. So schreibt der Prophet Jesaja, Jahrhunderte vor dem Neuen Testament. Und die Erde wird mit Krachen zerbersten, zerbrechen, zerfallen. Stell mal vor, Vulkanausbrüche, Erdbeben, die Erdschicht ist ja sowieso sehr dünn. Da muss nur etwas Kleines passieren und schon bricht alles auseinander. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen werden, wie ein schwankende Hütte. Denn die Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Zu der Zeit wird der Herr das Heer in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erde, und er wird sie versammeln und die Leute aus dem Gefängnis befreien, die gefangen sind, verblendet sind, werden aus dem Kerker herauskommen und werden heimgesucht. Weißt du, Gott besucht die Kinder Gottes. Das ist Hausbesuch Gottes. Wenn nachher die Gefangenen, die irgendwo befangen sind, verblendet sind, dass die dann aufwachen. Oh Gott, was soll das, was soll das, was soll das? Entrückung findet statt. Jesus kommt bald wieder. Ich muss bereit sein. Und dann lese ich weiter. Und der Mond wird schamrot werden, die Sonne wird sich schämen, wenn der Herr, der König Zebaoth, auf seinen Berg zurückkommt und die Ältesten mit ihm in der Herrlichkeit dort auf dem Berg Sion stehen. Und du, da wird allen das Lachen vergehen, lustig zu sein. Das Gleiche wiederholt sich Offenbarung Kapitel 16, Vers 16 und von Vers 18. Wenn du 16 in der Bibel liest, egal, kannst aufschlagen, wo du willst. Offenbarung 16, 16 ist Krieg. Matthäus 16, 16 ist Krieg. Zacharia 16, 16 ist Krieg. Weißt du, ist immer Kampf, Gott kämpft. Und hier Offenbarung Kapitel 16, Vers 18. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben, immer wieder das Gleiche, wie es noch nie gewesen ist, seit es Menschen auf der Erde gibt, ein solches Erdbeben, so groß und gewaltig. Und aus der großen Stadt werden drei Teile und die Städte der Heiden stürzen. Was sind die Städte der Heiden? Moskau, New York, Peking, alles diese großen Städte, Paris, Berlin, die Städte der Heiden, der Nationen. Also, und die Städte der Heiden werden verschwinden. Und Babylon, der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben wurde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns und alle Inseln schwanden. Mauritius wird nicht mehr da sein und all diese Dinge, die so flach sind, wenn die Meere mal steigen, nur ein paar Meter, das reicht. Die Inseln werden verschwinden und die Berge werden nicht mehr gefunden. Da wirst du den Mount Everest suchen, wo der ist. Und der große Hagel, wie zentnerschwere Gewichte, fielen vom Himmel auf die Menschen. Die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels. Und die Plage war groß. Und die Menschen lästerten Gott weiter. Anstatt dass sie auf die Knie gehen und beten, lästern sie Gott. Das hatte Johannes gesehen in seiner Vision. Gottes Worte sind wahr. Und bisher hat sich alles, was in der Bibel drinsteht, bewahrheitet. Alles. Tut mir leid. Kannst studieren, also ich könnte auflisten, all diese Prophezeiungen, die auf Jesus hindeuten, zu seiner Geburt, über Zerstörung Jerusalems. Jesus hat nur gesagt, wie dieser Stadt. Und 70 nach Christus ist Jerusalem zerstört worden. Und all diese Dinge sind passiert nacheinander, die kommen, weil das kann niemand aufhalten, niemand verhindern. Und seine Worte sind noch nie ausgeblieben. Diese Worte hier sind offene Worte. Ich lese weiter, Offenbarung 20, Vers 10. Und folgende Worte, und er spricht zu mir, versiegle diese Worte nicht der Weissagung in diesem Buch. Also die Offenbarung ist kein Buch mit 7 Siegeln, wie die Leute sagen. Wenn du den Heiligen Geist hast, wirst du verstehen. Versiegle das Buch nicht, also das Buch ist nicht versiegelt. Das kannst du lesen, du nimmst deine Zeitung, deine Nachrichten und die Bibel daneben und du siehst, das erfüllt sich fast buchstäblich. Ein Drittel der Bäume sterben, ein Drittel der Fische sterben, ein Drittel der Tiere sterben und alles stirbt aus. Denn wir sind dem Ende entgegen. Ich lese aber hier weiter, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Und wer gerecht ist, der übe seine Gerechtigkeit aus. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Also Status quo. Das, was ist, soll bleiben. Das, was ist, soll bleiben und soll sich nicht verändern. Siehe, ich komme bald, sagt der Herr, und mein Lohn mit mir. Einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Und dann selig sind die, die ihre Kleider gewaschen haben, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Und jetzt draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener. Da könnte ich jetzt über jedes Wort etwas sagen, aber die Zeit reicht mir nicht. Ich will auch noch fertig werden irgendwann. Und die Götzendiener und alle, die Lüge lieben. Du stehst draußen. Weißt du, die Zauberer, die Medizinmänner, Zauberer. Pharmazeika ist hier das Wort. Also guck mal, und das größte Geschäft, was heute Geschäft ist, ist Medikamente. Die Leute handeln mit Medikamenten, leben von Medikamenten. Und weißt du, die Menschheit könnte gesund sein, die können AIDS bekämpfen, die können alles bekämpfen, wenn nicht der Kommerz die Hand darüber hätte, weil man alles zu den günstigen Selbstkostenpreisen weitergeben könnte und würde. Also, aber das wird sein, und die werden draußen stehen, und denen wird die Sprache verschlagen. Und dann heißt es weiter, Jesus habe meinen Engel gesandt, euch das zu bezeugen für meine Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids und der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer da hört, der spreche, komm. Und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und ich bezeuge allen, schreibt jetzt Johannes, die da hören, die Worte der Weisungen in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzutut und wegnimmt und so weiter, wird Gott den Plagen hinzutun oder von den Segnungen wegnehmen. Und wenn jemand etwas wegnimmt, also wird er von dem Segen verlieren. Deshalb, wir dürfen von der Bibel, Wort Gottes, nichts wegnehmen und nichts dazu tun. Dann fahren wir richtig und gut. Und er spricht dann weiter. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus, komm. Und dann noch, finde ich ganz toll, was da hinten noch als Zusatz ist. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. So schließt also dieses Gericht ab. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Also Gott hab Gnade mit dir und mit mir, mit uns. Wenn das alles passiert, wenn alles erschüttert wird, brauchen wir nur Gnade. Und Gott wird gnädig sein. Mitten im Gericht, da redet er nicht mehr vom Gericht, sondern von der Gnade. Immer wenn in der Bibel Gerichte stattfanden und das Gericht da war, das Countdown ist abgelaufen, die Sache hat geknallt, die Besatzung oder die Gefangenschaft, die Zerstörung war da, dann beginnt die Gnade zu wirken. Und jetzt beginnt die Gnade, Gottes Gnade zu wirken. Ohne der Gnade Gottes wird niemand diese schrecklichen Tragödien, Katastrophen, Veränderungen und Umwälzungen überleben. Wenn Gott diese Erschütterung zukommen lässt, da wachen zwar auf, manche stehen wie gelähmt da, Christen fangen an, ihre Lampen zu schmücken, die törichten Jungfrauen, die bitten, könnt ihr mir Öl geben? Das wird auch passieren, das wird eine ganz große Erschütterung unter den Christen passieren, dass die Christen schreien, oh, kannst du mir nicht mit mir beten, kannst du mir nicht die Hände auflegen, kannst du mir nicht salben, kannst du mir nicht segnen? Dann werden sie sagen, geh zu den Krämern, da wo du vorher warst. Geh zu deinem Pastor, Priester, Rabbiner. Ich muss für mich selber sorgen. Und die klugen Jungfrauen, es wird eine große Erschütterung geben. Die Klugen gingen zur Hochzeit hinein und die Törichten, die sind draußen stehen geblieben. Und die Tür war verschlossen, heißt es. Also, nütze die Gnadenzeit. Nur die, die jetzt wach sind, die werden wach bleiben. Wer gottlos ist, der soll fernerhin gottlos bleiben. Wer heilig ist, der soll jetzt heilig, weiter heilig so leben, wie er bisher gelebt hat. Es werden Zeichen geschehen und wahre Christen achten auf die Zeichen. Sie lesen die Bibel, sie achten, ist das wirklich, wovon der Prophet geredet hat? Ist das, was der Geist sagt? Und der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Wach auf, steh auf. Es sind Signale Gottes, die Erschütterungen. Es sind Seilen, wie Gott einfach die Menschen zieht. Auch heute noch. Weißt du, Not lehrt beten. Not macht uns wachsam, hell. In Hebräer 12, Vers 5, wenn ich hier lese, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn. Also Erschütterung, welcher Art auch immer, achte nicht gering das Hochwasser, Erdbeben oder die verschiedenen, dass wir keinen Winter mehr haben und keinen Sommer mehr haben oder dann zu viel oder zu wenig davon haben, nicht mehr in der richtigen Dosierung. Also achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Oh mein Gott, was ich alles durchmachen muss. Verstehst du, das ist manchmal schlimm, was ein Mensch durchmachen muss, aber verzage nicht, was man durchmachen muss. Eine Botschaft, die man gar nicht gerne hört, so, weißt du, Lob und Dank, Halleluja, der Herr ist groß, der Herr ist mächtig. Nein, der Herr lässt auch mal hängen. Und so weiter. Weißt du, verlier nicht den Kopf in der Situation, auch wenn viele dich nicht verstehen und schwer ist. Denn ich lese weiter hier im Hebräer, was habe ich denn gesagt, wo ist denn das? Das ist Kapitel 12. Ja, ich habe eine andere Seite. Und da heißt es weiter, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn der Herr lieb hat, wenn ich gezüchtigt werde, wenn ich erschüttert werde, das ist ein Zeichen der Liebe. Hast du schon sowas gehört? Ist das mal kapiert? Ist dir ein Licht aufgegangen? Weißt du, wenn du krank wirst, ist eine Züchtigung. Weißt du, dann sagst du, lieber Gott, was habe ich falsch gemacht? Die Sprache der Seele, des Körpers und so weiter, da redet die innere Stimme und rebelliert und da passieren Dinge, wenn Nöte anbrechen. Also, wen der Herr lieb hat, dann lese ich weiter, Vers 7. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst, wie er mit seinen Kindern umgeht und wie er einen Sohn aufnimmt und so weiter. Wenn ein Vater den Sohn aufnimmt, den züchtigt er. Darf man heute nicht sagen, das ist strafbar. Aber das ist biblisch. Gott kümmert sich nicht um unsere deutsche Gesetze oder humanistische Gesetze. Er züchtigt und dann gibt's also ein bisschen Donner und Blitz und dann kracht es und dann sagt er, komm, ich hab dich lieb. Gib mir einen Kuss. So. Er liebt, weil Gott uns liebt. Seid ihr aber ohne Züchtigung, jetzt hör zu, seid ihr aber ohne Züchtigung. Überleg einmal, bin ich ohne Züchtigung? Mir geht's blendend, wunderbar. Ich lebe auf Rosen gebettet, aber Rosen ohne Dornen gibt es nicht. Nur die künstlichen Rosen. So, seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder. Kinder Gottes meine ich. Wenn wir keine Züchtigung haben, stimmt mit uns was nicht. Wenn es dir und mir zu gut geht, wenn ich nicht erschüttert werde, entsetzt werde, mit Problemen belastet werde und denke, ach, ich weiß gar nicht, wovon die Leute überhaupt reden, wovon der da predigt heute. Weißt du, wenn wir das haben, wir sind Ausgestoßene, wir sind keine Kinder, Bastarden, haut ab. Dahingegebene, verstehst du, wozu Erschütterungen gut sind? Dass wir merken, du, ich lebe nur von der Gnade Gottes. Wenn Gott mich nicht halten würde, würde ich nicht überleben, keine einzige Minute. Wir überstehen das alles nur aus Gnaden, Leute. Weil Gott mit uns ist und weil wir nicht ausgestoßen sind, weil wir nicht verworfen sind. Wir haben nur deshalb so viel Anfechtung, weil Gott uns lieb hat und immer wieder zieht. Komm, 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 komm. Wenn Satan uns mit Fäusten schlägt, das ist ein gutes Omen. Denn du bist ein Widersacher, sein Feind. Oder wenn du so einen Pfahl im Fleisch trägst und sagst, warum? Lieber Gott, nimm das weg. Und dann sagt der liebe Gott, du lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Erschütterungen sind dazu da, um mit dem Leben fertig zu werden. Markus Kapitel 13, Vers 20. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen, die er also auserwählt hat, werden die Tage verkürzt. Das ist doch ein Zeichen der Gnade. Gott lässt so viel zu, dass du schlucken kannst, dass du verdauen kannst, dass du ertragen kannst. Er versucht uns nicht über unser Vermögen. Er weiß, wo er Stopp sagen kann. Und er sagt also, hier, aber nicht weiter. Satan, hier sollen sich deine Attacken legen, hier kommst du nicht weiter. Die Erschütterungen sind immer begrenzt. Krankheit ist immer begrenzt. Problem ist immer begrenzt. Es geht vorbei. So wie nach jedem Regen Sonnenschein kommt. Alles auf dieser Welt ist vergänglich. Auch deine Trübsal. Die ist nur zeitlich und begrenzt. Die ist zeitlich und begrenzt. Grundsätzlich, jede Erschütterung ist eine kurze Zeit. Ihr müsst eine kurze Zeit noch 10 Tage aushalten, steht einmal in der Offenbarung in einem anderen Zusammenhang. Und es vergeht alles. Auch die Krisen vergehen. Auch die Probleme vergehen. Sind also vergänglich. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 17. Ich sage euch viele Bibelstellen, damit euer Glaube auf die Bibel grundiert ist und nicht auf meine Thesen und Philosophien. Aber ich baue meinen Glauben auf das Wort Gottes. 2. Korinther 4, Vers 17. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist. Lieber Paulus, was schreibst du da? Zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und da stellt sich raus, ob die Christen nur auf das Sichtbare sehen oder auf das Unsichtbare. Und wir müssen lernen, weg von dem Sichtbaren, hin zu dem Unsichtbaren. Und dann geht es weiter. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Der fleischliche Mensch versteht meistens die Botschaft nicht und möchte angelogen werden, wonach ihm die Ohren jücken. Er will getäuscht werden, angelogen werden. Es wird alles gut werden. Weißt du, diese Sache, ich muss euch sagen, es wird nichts mehr gut. Die goldene Zeit haben wir gehabt. Die beste Zeit haben wir gehabt. Das ist goldene Haupt, dann kommt die silberne Brust, dann kommt Messing, dann kommen Füße aus Erz und dann kommen die Zehen aus Mischmasch, aus Zehen und aus Lehm und Ton und Eisen und so weiter. Und dann fällt das Bild zusammen. Dann klappt das ganze System, das menschliche System zusammen. Das ist das Ende. Und zwar ohne Menschenhand. Mit einem Stein oder Fels, das aus dem Kosmos kommt. Und dann wieder diese kosmischen Katastrophen, die da kommen werden. Gott will uns einfach mit der Wahrheit konfrontieren. Und sind wir bereit, uns mit dieser Wahrheit auseinanderzusetzen? Seid bereit. Bereit sein ist alles. So, er will, dass du die Wahrheit nicht aus dem Weg gehst, sondern dich der Wahrheit stellst und sagst, jawohl, Herr, das ist geplant und ich weiß, das wird kommen, das muss kommen, kann gar nicht anders werden und sein. Erschütterungen sind Geburtswehen einer neuen Zeit. Da kommt was. Ich denke nur, wenn so eine Frau ein Kind gebärt, weißt du, zuerst mal so alle Stunde mal kommt eine Wehe. Aber je näher zu der Entbindung, zu der Geburt kommt, desto regelmäßiger kommt. Und wenn dann die Wehen alle 5 Minuten kommen, dann schnell ins Krankenhaus. Dann such dir schnell eine Hebamme. Und dann kommt es. Und je häufiger, guck mal, die ganzen Krisen, was wir heute erleben, buchstäblich in der Welt, kommen, die häufen sich, die überschlagen sich. Die Nachrichten haben nicht mehr Zeit, alles zu publizieren. So viel passiert es. Die Wehen. Hier und dort und überall. Ihr werdet von Kriegen und Turbulenzen und Krisen und so weiter hören. Das sind alles Geburtswehen einer neuen Zeit. Jesus kommt, Maranatha. Und das sollten wir sogar grüßen, uns als Christen, uns freuen, begeistert sein. Mein Herr kommt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Wehen, die kommen in regelmäßigen kurzen Abständen, bis es soweit ist. Da musst du dein Köfferchen gepackt haben, Schwester, Bruder. Du musst dein Köfferchen gepackt haben. Da muss alles drin sein. Und ist dein Köfferchen gepackt, kannst du jetzt reisen? Und es kann sein, dass du dich plötzlich verändern musst. Du kannst nicht hier bleiben. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 3. Wenn sie sagen werden, und jetzt guck mal, hör die Nachrichten. Russen, Amerikaner, Chinesen. Wenn sie sagen werden, Friede, Friede, es ist keine Gefahr. Dann wird das Verderben sie schnell überfallen. Und die Wehen wird wie eine schwangere Frau über sie kommen und sie werden nicht entfliehen. Die Wehen werden plötzlich kommen. Keine Gefahr. Wir sind alle eins. Katholiken, Protestanten, Freikirchler, wir sind alle eins. Verstehst du, wir sind alles eins. Weltweite Erschütterungen sind Schatten für das Kommende. Markus 13, Vers 8. Denn es wird geschehen, dass sich ein Volk gegen das andere erhebt, ein Königreich gegen das andere. Gegen jede Regierung. Weißt du, bisher kann man lachen. Die Türken haben gelacht über den arabischen Frühling. Und jetzt haben sie selber im Land Unruhe. Weißt du, kann niemand weglaufen, kann niemand sich entziehen. Plötzlich steht man da. Und wird sich ein Volk werden sie gegen das andere sich erheben. Es werden Erdbeben geschehen, hier und dort. Es werden Hungersnöte da sein. Und das ist nur der Anfang der Wehen. Die kommen so alle halb Stunden. Oder alle Stunde. Lukas 21, Vers 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, Bruder, Schwester, dann steht auf, seht auf, erhebt eure Häupter, denn unsere Erlösung naht sich. Da muss er stehen und bereit sein, marschieren, unser Herr kommt. Die Erde veraltet, das ist normal. Die ist jetzt in eine Phase eingetreten, Rohstoffe sind verbraucht, alles ist verbraucht, alles abgewirtschaftet, veraltet und Gott flickt nichts. Gott macht etwas Neues, wenn er was macht. Er macht was Neues. Es ist so wie im Herbst, diese Herbststürme, diese trockenen Blätter werden da abgeschüttelt. Deshalb diese Erschütterungen, die werden abgeschüttelt. Prophet Haggai sagt in Kapitel 2, Vers 22, ich will Himmel und Erde erschüttern. Ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche umstürzen. Gott ist der Revolutionär, der alles da von den Thronen stürzt und die Throne der Könige umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will unterwerfen die Wagen, die darauf fahren. Ross und Reiter sollen fallen und ein jeder wird durch sein eigenes Schwert fallen. Gar nicht mal, dass jemand anders ihn umbringt. Jeder wird durch sein eigenes Schwert fallen, durch seine eigene Sünde, durch seine eigenen Machenschaften. Und zu derselben Zeit spricht der Herr, Haggai Kapitel 2, und zu derselben Zeit spricht der Herr, ich will dich, Zerubabel, was es auch immer heißt, also ist ein Bild für den Gläubigen, Sohn des Scheltils, meinen Knecht spricht der Herr, und dich will ich ein Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr. Ich will dich halten, Zerubabel. Und die Frage ist, kann der Herr auch zu dir sagen, ich will dich halten, Matthäus, ich will dich halten, wie du auch immer heißt. Du bist mein Siegelring. Gott hat dich erwählt, deshalb bist du da und deshalb um dich kämpft Gott. Gott kämpft um dich, er will sein Volk raus aus dieser Welt bringen. Und Gott will dich erhalten und dich an seinem Finger wie ein Siegelring tragen. Mein Kind, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Du sollst Gottes ganzer Stolz sein. Und ich habe diese Tage auch darüber gesprochen. Weißt du, Gott, wir sollten eine Reklame für den Herrn sein. Der Herr soll Freude an uns haben. Wenn er uns ansieht und wenn die Welt uns sieht, das ist genauso wie ein Kind Gottes. Der ist ein Christ. Ein Christ ist nicht katholisch, evangelisch und sonst noch was. Ein Christ ist, der so aussieht wie Jesus. Und so lebt wie Jesus und so spricht wie Jesus und so handelt wie Jesus. Der ganze Stolz, das ist mein lieber Sohn. Also, du sollst der ganze Stolz Gottes sein, deswegen bist du geboren und deswegen bist du hier und deswegen arbeitet Gott so an dir. Er will dich rausholen aus diesem ganzen Sündenpfuhl, aus Sodom und Gomorra. Und dein Leben soll zur Verherrlichung Gottes sein. Wie heißt es in der Bibel? Lasst die Menschen eure guten Werke sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Deine guten Werke, was es auch immer ist. Du sollst ein Siegerin Gottes sein und der Erschütterung gehören. Bitte halt dich fest. Erschütterungen gehören zur Vollendung der Heilsgeschichte. Die gehören zur Vollendung der Heilsgeschichte, der ganzen Heilsgeschichte. So wie das Kreuz die Vollendung der Erlösung war, es ist vollbracht. So sind die Erschütterungen Vollendung der Erlösungsgeschichte. Jetzt kommen die Erlösten raus und Gott macht einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Der auf Gott hört und auf Gott nicht hört. Offenbarung 12, Vers 10. Und folgende Verse. Ich hörte eine große Stimme, sagt der Prophet. Und ich sprach vom Himmel. Und nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden. Beten wir dem Vater unser ständig. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Und nun ist das alles geworden. Und die Macht seines Christus. Und jetzt pass gut auf. Vielleicht musst du ein bisschen umdenken. Und Christen müssen manchmal umdenken. Ich muss auch immer wieder mal umdenken in meinem Leben und immer wieder mal Kurskorrekturen vornehmen. Denn der Verkläger der Brüder ist verworfen. Der Verkläger der Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht. Ich habe mir gefragt, wer ist der Verkläger? Natürlich sagst du der Teufel, aber das ist nicht der Teufel für mich. Weißt du, der Verkläger, das ist das Gesetz. Das Gesetz des Moses, obwohl es von Gott gewesen war. Du kriegst plötzlich schlechtes Gewissen. Du sollst das nicht, du sollst das nicht, du sollst das nicht. Und wenn du das getan hast, hast du schlechtes Gewissen. Der Verkläger ist verworfen. Und wir leben hier auf dieser Welt. Und der Verkläger ist da. Und sie haben ihn überwunden, diesen Verkläger, durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und durch ihr Leben. Und ihr Leben haben sie nicht geliebt bis hin zum Tod. Weißt du, der Verkläger ist verworfen. Wir leben unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz. Gnade ist es. Und wer noch unter dem Gesetz lebt, der lebt im Alten Testament und der wird angeklagt. Wer kann das Gesetz halten? Wer kann überhaupt selig werden? Keiner, außer durch die Gnade. Und der Teufel ist nicht nur der Verkläger. Er ist derjenige, der dich erinnert. Hast du genug geliebt? Hast du genug gegeben? Hast du? Und so weiter. Weißt du, und wir können das Soll, unser Soll nicht erfüllen. Und wir werden so das Ziel nicht schaffen. Darum freut euch im Himmel, heißt es weiter. Und die, die darin wohnen, die Erlösten also. Weht aber den Menschen und dem Meer, denn der Teufel kommt auf euch hinab und er weiß, er hat keine Zeit, er ist wütend und zornig. Und er wird noch mehr Gesetze machen. Europäische Gesetze. Internationale Gesetze. Weißt du, und weh, wenn wir uns nicht halten. Guck mal, gibt es noch Deutschland? Für mich gibt es kein Deutschland mehr. Unsere Gesetze werden alles in Brüssel gemacht oder sonst wo. Und aufdiktiert. Und wir müssen tun, was die woanders sagen. Wir glauben, wir sind frei, aber wir sind letztendlich irgendwo versklavt. Und deshalb, der Verkläger, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das uns schuldig spricht. Wir sind jetzt unter der Gnade. Und die Erlösung kommt, ich habe Gnade bei Gott gefunden. Nicht durch mein Werk, nicht durch meine Leistung bin ich erlöst worden, sondern allein aus Gnaden. Keiner kann sich was einbilden, ich bin besser wie die anderen. Niemand ist besser wie die anderen. Denk nicht, und wenn du denkst, dann bist du schon schlecht sowieso. Also wir sind gut und gerecht gemacht durch die Gnade Gottes. Und niemand darf uns mehr verklagen. In der Bibel steht es, wer will die Auserwählten Gottes verdammen? Wer will uns von der Liebe Gottes scheiden? Römer 8. Oder erschüttern. Niemand kann uns erschüttern, wenn wir in der Gnade Gottes sind. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, in der Gnade Gottes verwurzelt sein. Ich lebe aus der Gnade, was das auch immer heißt. Verwurzelt in Jesus. Noch mehr in Jesus. Noch mehr in seiner Gnade. Noch mehr unter seinem Wort. Erschütterungen sind Prüfungen. Und jetzt hör mir zu. Erschütterungen sind Prüfungen, wie fest du in Jesus bist. In der Gnade bist, in der Liebe bist, im Heiligen Geist bist, im Wort Gottes bist. Da wirst du geschüttelt, ob du Wurzeln geschlagen hast oder nicht. Ob man dich entwurzeln kann, so mit einem Windstoß, mit einem Spucke und fliegst weg. Oder ob man durch Worte, verstehst du, durch Verletzungen oder was weiß ich alles, und ob du verwüstlich bist oder nicht verwüstlich bist. Die Prüfungen sind dazu da. Die Bibel sagt, alles muss durchs Feuer, alles muss bewiesen, behauptet und bewährt sein. Wer fest in Jesus ist, der lässt sich an seiner Gnade genügen. Der versucht nicht mehr, wie Paulus, irgendwas durchs Gesetz zu erreichen. Er lebt nur noch von der Gnade. Er fällt nicht um und fällt nicht ab. Der bleibt hängen. Der geht nicht mehr unter. Und er geht nicht mehr zurück zum Gesetz und zu den Knechten und er geht auch nicht mehr zu den Krämern und versucht Öl zu kaufen. Nein, der hat Öl, der lebt nach ganz anderen Grundlagen und Voraussetzungen. Der Ankläger ist verworfen. Das Gesetz, das so in Stein gemeißelt war, kann ihn nicht mehr erschüttern. Es steht geschrieben. Nein, du kannst sagen, hör mal, es steht auch geschrieben, ich lebe aus der Gnade Gottes. Ich lebe durch das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, nicht von Geld allein, nicht von der Arbeit allein, nicht von Luxus allein, nicht von Vergnügen allein. Er lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ich habe dich geliebt, dich bei deinem Namen gerufen. Stark. Deshalb, der Teufel möchte uns, dass wir aus Steine Brot machen und Kapital schlagen oder sonst noch was. Ich kann nichts mehr erschüttern. Paulus schreibt in Römer Kapitel 7, Vers 7, Vers 8 und Vers 11, denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Weißt du, wenn du das Gesetz nicht hast, du musst beobachten, da steht ein Schild, Rasen betreten verboten und garantiert, jemand trabt rein. Du musst nur hinschreiben, betreten verboten, irgendjemand wird versuchen, die Tür aufzumachen, weil das ja, was steht dahinter und so weiter. Wenn das Gesetz nicht da ist, war auch die Begierde nicht da. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden. Das könnte interessant sein. Das könnte interessant sein. Mal ein bisschen zu lügen, ein bisschen zu stehlen, ein bisschen Ehe zu brechen, ein bisschen zu begehren. Das würde interessant sein. Also das Gesetz weckt. Wo kein Gesetz ist, ist auch kein Verlangen, Dinge zu tun oder sonst was. So schreibt Paulus. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Und ich war der Sünde auch tot. Denn ich lebte, ja, in Unwissenheit. Aber jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Und das Gesetz macht bewusst und ist der Ankläger danach hier. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So steht Römer Kapitel 7, Vers 11. Gott erlaubt also Erschütterungen. Lebst du jetzt vom Gesetz oder lebst du von der Gnade? Ja, man sagt es so, von der Gnade. Aber leben wir wirklich von der Gnade? Lassen wir uns in die Arme Gottes fallen, ganz bewusst, egal was passiert. Ganz bewusst. Und du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Der fängt dich unten ab. Weißt du, Gott will dich lehren, in einer anderen Dimension zu leben. Ich habe mal einen Film über Adler, Jungen und wie eine Adlermutter und wie Adler so ihre Jungs erziehen, einen Film angeguckt, das hat mich so fasziniert. Und der Herr ist wie ein alter, erfahrener Adler, der seine Jungen das Fliegen beibringen will. Und da ist der Adler, der ist im Nest gewesen, der war wunderbar, wurde gefüttert und wurde behütet und bewahrt und nichts passiert ihm. Und jetzt muss er fliegen lernen. Und die Mutter sagt, breit aus die Flügel. Und er macht es. Aber fliegen tut er nicht. Und so weiter. Und die Mutter zerstört das Nest von diesem jungen Adler. Und am Schluss steht der Adler da, zittert und ist verzagt, steht da. Und dann kommt die Mutter angeflogen und schubst den jungen Kerl einfach ab. Ich kann mir denken, was der Junge denkt da. So eine brutale Rabenmutter, Adlermutter. Aber die Mutter wollte dem Vogel das Fliegen beibringen. Und genauso ist es, Gott will uns beibringen zu leben in anderen Dimensionen. Und deshalb erlaubte die Erschütterung, zerstört uns alle Sicherheiten, zerstört uns alles Wohlbefinden. Nimmt alles weg. Kannst du jetzt im Glauben leben, im Glauben wandeln? Kannst du jetzt fliegen? Breit aus seine Flügel. Und plötzlich merkt der Adler, und der Adler hat es gemerkt, guckt sich noch nach der Mutter um, und er fliegt in den Winden. Je mehr Widerstand, wieder Gegenwind er hat, desto höher trägt ihn die Aerodynamik. Und das ist genau, warum Gott Erschütterung in unserem Leben zulässt. Gott erlaubt das. Denn die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung. Und in der Erschütterung merken wir, wovon wir wirklich leben. Was uns das Geheimnis unserer Lebenskraft ist. Galater Kapitel 5, Vers 1 und folgende Verse. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch das Zeugnis im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung, der zukünftigen Herrlichkeiten, die Gott uns gegeben hat. Und nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, Leute. Paulus sagt, wir rühmen uns der Schwierigkeiten, der Erschütterungen, was es auch immer alles ist, der Probleme. Wir rühmen uns. Lob und Dank ist. Schizophren musst du sein vielleicht. Verrückt sein. Aber wir Christen sind verrückt. Wir sind versetzt von hier nach dort. Wir leben nicht mehr im Fleisch, sondern wir leben im Geist. Und so weiter. Wir rühmen uns der Trübsale und der Bedrängnisse. Weil aber wir wissen, dass Bedrängnisse Geduld bringt aber Bewährung. Bewährung bringt aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir lesen immer meistens nur, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Aber warum? Wieso? Weshalb? Durch was? Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, die er uns gegeben ist. Weißt du, du hast den Heiligen Geist. Wenn du durch das alles hindurch gehst, du weißt, ich bin von Gott getragen, wie dieser Adler. Ich werde von Gott durchgetragen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit, der Kraft, der Liebe, des Friedens, der Freude. Und gerade in den Krisenzeiten, tagsüber brauche ich nicht den Heiligen Geist. Aber wenn ich Probleme habe, Schwierigkeiten habe, nicht weiter weiß, da brauche ich die Gnade Gottes und den Heiligen Geist und ein gutes Wort von Gott. Und das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Wenn ich dann in Krisen bin, das gibt mir Kraft. Der Heilige Geist gibt mir Kraft, wenn ich es brauche. Wenn ich nicht brauche, dann mache ich nur Lärm mit dieser Kraft. So Vollgas im Leerlauf. Weißt du, Gott gibt uns Kraft in dem Augenblick, wo wir brauchen, zum Arbeiten, zum Kämpfen, zum Tragen, zum Ertragen, zum Durchhalten, zum Stehvermögen. zum Martyrium, um leidensfähig zu sein. Weißt du, da kriegst du Kraft. Du spürst keine Schmerzen, als wenn du Morphium genommen hättest, Opium genommen hättest oder Narkose, in der Narkose wärst, du spürst es nicht. Die schlagen dich und du spürst nicht. Das ist ein Geheimnis. Die Welt ist voller Umbruch und vor dem Umbruch voller Erschütterung, Werte zerfallen. Der moderne Mensch ist nur noch genusssüchtig, lauter Weichlinge und Feiglinge laufen um uns rum. Aber sind wir nicht auch manchmal Weichlinge und Feiglinge? Gott glaubt an uns und Gott arbeitet an uns und er stärkt uns, unser Immunsystem, unsere Widerstandskraft, unsere Belastungsfähigkeit. Weißt du, Gott zeigt uns, lauf nicht dort und dorthin und such Kraft, leb aus meiner Gnade, ich trage dich. Glaub nicht jeden Unsinn, aus der Esoterik und Magie oder sonst was. Der Heilige Geist macht dich flexibel, weißt du, und dann, die Menschen verstehen dich nicht. Wieso kommt er? Wieso ist er lustig und fröhlich, zuversichtlich, guter Laune, lacht immer noch? Wir rühmen uns der Bedrängnisse, so wie Paulus hier sagt. Der Heilige Geist befähigt uns, gegen den Strom zu schwimmen. Und das ist in der Zeit der Erschütterung. Der Heilige Geist befähigt uns, konsequent Nein zu sagen. Mache ich nicht mit, will ich nicht mit, gehe nicht mit, tue ich nicht. Der Heilige Geist hilft uns. Und jetzt bitte, versteht mich auch richtig, konservativ zu sein, altmodisch zu sein, an die uralte Bibel zu glauben. Bibel, das haben Menschen geschrieben. Jemand hat mir diese Tage geschrieben, Herr Matthäus, das glauben Sie, wir sind 1940. Wo leben wir denn? Oder war nur in einer Sache, weil wir eine Diskussion war, dass man altmodisch ist und dass man noch irgendwie da im Krieg wäre. Wo sind wir denn? Konservativ. Weißt du, der Heilige Geist lässt dich kritisch bleiben. Du machst ein Fragezeichen. Ihr glaubt dir nicht alles. Und wir müssen manchmal ungläubig werden vielen Dingen gegenüber, dass wir sagen, kann ich nicht annehmen, das muss ich prüfen, müssen nachdenken. Vielleicht ist es Wahrheit. Die Wahrheit muss geprüft werden. Ist es so, das ist nicht so. Verhält sich so oder nicht? Der Heilige Geist befähigt uns, sich selbst treu zu sein. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Weißt du, du musst nicht alles schlucken. Du musst wissen, was mir schmeckt, worauf habe ich Appetit, was will ich. Mit wem will ich was zu tun haben, mit wem nicht. Der Heilige Geist hilft uns, anders zu sein, nicht mit jeder Mode mitmachen. Der Heilige Geist hilft uns, sich nicht manipulieren zu lassen. Der Heilige Geist hilft uns, sich nicht alles nehmen zu lassen, einfach zu sagen, ich halte da dran fest, egal, du kannst machen, was du willst, aber ich bleib dabei. Das ist meine Entscheidung. Ich bleib bei meiner Entscheidung. In jeder großen Veränderung gibt uns der Heilige Geist Kraft, mit dem Schrecken oder Angst fertig zu werden. Fürchte dich nicht, der Herr hat dich erlöst. Und weißt du, es ist manchmal interessant zu sehen, wie Gott einen erlöst. Du denkst ja, Erlösung, da werden die Ketten abgenommen, schön brav, mit Samthandschuhe wirst du behandelt, von wegen. Guck mal, Josef betete in Ägypten, Herr, erlöse mich von diesem bösen Potiphas Frau, die setzt mir jeden Tag zu, erlöse mich davon. Und was passiert? Da kommt er ins Gefängnis. Das war seine Erlösung, Gefängnis. Und die Weiterbeförderung, Herr, bring mich weiter, da vergisst man dich. Genau das Gegenteil passiert von dem, was du erwartest und was du dir wünschst und was du dir so ausmalst. Das wäre Erlösung. Ich werde frei. Nein, Erlösung passiert genau das Gegenteil. Kommst ins Gefängnis. Josef wurde dort frei. Und er ging nie mehr zum Potiphar. Im Gegenteil, der Potiphar musste ihm ein Glas Wasser bringen, ein Glas Wein bringen. Der wurde sein Mundschenk. Der Potiphar, dem er einst diente, er wurde dessen Herr. Aber ganz anders, durch die Tiefen, durch das, was er gelernt hat. Gott sagt, noch einmal, Haggai, noch einmal werde ich Himmel und Erde bewegen und schütteln, noch einmal. Gott macht immer zwei oder dreimal ganz was Besonderes und bezeugt sich, ich bin Herr, ich habe die Macht, ich habe die Autorität, noch einmal. Das heißt, das war schon einmal, das gab schon einmal. Es gab schon gewaltige Veränderungen und die wird es noch einmal geben und die bringen dann den Abschluss, der Kreis schließt sich, noch einmal. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wir sollen darauf achten, auf die Zeichen der Zeit. Die Grundfeste werden erschüttert werden, bevor das Ende kommt, bevor Schluss ist, bevor alles zusammenbricht. Weißt du, Jesus hat zugelassen, dass die Jünger erschüttert wurden durch das, was geschehen ist um die Kreuzigung. Und er wurde von allen seinen Jüngern verlassen. Das musste er miterleben auch. Auch Paulus hat es erlebt, diese Erschütterung. Alle haben mich verlassen, dem hat er die Welt lieb gewonnen. Wir machen nicht nur, dass die Welt Erschütterung mitmacht. Jeder persönlich macht Erschütterungen durch, dass einem das weggenommen wird. Wir müssen alle durch Zerbruch gehen, durch Erschütterungen, was es auch immer ist und heißt. Zu Petrus sagt der Herr Jesus, Satan begehrt euch. Ihr werdet alle erschüttert werden. Ihr werdet Ärgernis haben. Ihr werdet euch alle sogar an mir ärgern. Hast du sowas gelesen? Du wirst dich noch an Jesus ärgern. Das ist sogar von Gott gewollt, dass du dich ärgerst. Gott, wo bist du? Bist du noch auf dem Thron? Regierst du noch? Hast du noch das Sagen? Warum drehst du nicht den Wasserhahn zu? Und lässt immer noch neu schütten? Und noch mehr? Sind die Leute nicht genug gestraft worden vor 10 Jahren? Wir werden schlimme Zeiten erleben. So Zeiten, wo wir, wie Paulus schreibt an Timotheus, also gräuliche Zeiten. Also unerwünschte Zeiten, lästige Zeiten, die einem auf die Nerven gehen. Wir wandern aus. Aber wohin? Auf den Lofoten. Oder wo kannst du am besten auswandern noch? Überleg einmal, es gibt nichts mehr, wo du auswandern könntest. Dann kommen andere mit, auch mit. Wir gehen aufregenden, entsetzlichen Zeiten entgegen. Zeiten, die nicht lebenswert sind. Du hast dich gefreut vielleicht auf dein Altersruhegeld und so weiter, auf deine Rente und was ist von dem allen übrig geblieben. Denk die nächsten Generationen, was dabei noch übrig bleibt. Eine Zeit der Verwirrung, Verunsicherung, eine Zeit voller Umbrüche. Also ich weiß gar nicht, an was ich mich orientieren sollte. Früher, das war alles ganz anders. Hörst nicht manchmal ältere Leute, wenn sie sprechen, früher, da war alles ganz anders. Da war noch die Welt in Ordnung, vor 40 Jahren. Da war es noch alles okay, sauber. Weißt du, hörst du nicht die Glockenschläge? Das ist so, hier in Berlin ist passiert nichts, aber wenn du in Bayern bist, und ich bin in Bayern, neben einer Kapelle gewohnt, und du weißt so, nachts schlagen sie sogar Stunden, und wie oft, also dann Viertelstunde, Halbstunde, Dreiviertelstunde, hörst du nicht die Glockenschläge, wie spät es an der Weltenuhr ist? Es wird immer später. Es wird immer später. Und immer, zuerst kommen 12 Mal, stell mal vor, 12 Uhr, es ist 12. Mitternachtsstunde. Und Gott erlöst sein Volk, seine Kinder immer um Mitternacht. Lies mal die Bibel. Kinder Israels sind rausgezogen aus Ägypten um Mitternacht. Um Mitternacht hat er gesagt, Passa, auf, wir brechen aus. Auf. Um Mitternacht, Paulus und Silas im Gefängnis. Da haben sie ihren Lobgesang gesprochen und um Mitternacht kam die Erlösung. Gott handelt immer in der dunkelsten Stunde. Erweckungen kamen immer dann, wo die Leute fast aufgegeben haben. Die Heilsarmee in London. Weißt du, da gab es nur noch Kneife, nur noch Besoffene, nur noch Schmutz und Dreck. Und in dieser Zeit kam William Booth und fing seine Heilsarmee an und dann diese geistlichen Aufbrüche, was durch die Heilsarmee dort in London kam, Erweckungsbewegung. Wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch mächtiger. Das ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Wo das Verderben da ist, da ist die Gnade Gottes. Und da siehst du einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und der Gott liebt und so weiter. Gott lässt es zu. Und Gott will sehen, wie viel du ertragen kannst, wie viel ich ertragen kann, wie viel wir ertragen können als Christen, was er uns zumuten kann. Gott lässt Regierungen stürzen. All das lässt er zu. Weißt du, und er will sehen, in wem und in was setzt du dein Vertrauen? In Gott oder in Menschen? In Institutionen, in Kirchen, in Politiker, in der Wirtschaft, im Mammon? Weißt du, das Vertrauen der Menschen wird erschüttert. Die ganzen Ordnungen werden zusammenbrechen. Und die sind schon bereits zusammengebrochen. Wenn du junge Leute auf der Straße ein Interview machst, die sagen, also ich glaube an gar nichts mehr. Ich glaube nur noch an mich selber. Und nicht einmal das kann ich mehr richtig an mich selber glauben. Weißt du, da kommen die ganzen Schwächen, die ganzen Risse kommen zum Vorschein und es stellt sich raus, ob das ein kluger Baumeister war oder ein törichter Baumeister war. Erschütterungen müssen kommen, so wie bei diesen zwei Baumeister in der Geschichte Jesu in der Bergpredigt. Wer sein Haus auf dem Fels gebaut hat, da können Stürme kommen, da können Krisen kommen, da können Schwierigkeiten kommen. Das Haus bleibt stehen. Aber wer unten in der Talsohle gebaut hat, der wird mit seinem Häuschen in den Nordsee schwimmen oder in den Atlantik oder sonst noch wo. Und plötzlich sagt er, ich finde mich wieder, wo ich gar nicht sein wollte. Deshalb ist es so wichtig, Wort Gottes hören und tun. Und Geschwister, es reicht nicht aus, nur zu hören. Wir hören viele Predigten, aber wir hören die Predigten zum Gericht. Was hast du aus meinem Wort gemacht? Du hast mein Wort gehört, du hast mein Wort registriert, auf CD aufgezeichnet und lässt noch 10 Mal ablaufen. Aber hast du es auch getan? Ich möchte weniger hören und mehr tun. Denn die Bibel sagt, sei Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Salzeter. Weißt du, es wird, das, was uns hier zum Segen scheinbar ist, wird eines Tages zum Fluch werden. Was wir denken, also das ist, guck mal, unsere Autos, wir vergasen unsere Luft. Und so vieles, was uns Segen war, die Computer, die verdummen uns am Schluss, wenn wir nicht aufpassen. Wenn wir nicht bei der Sache bleiben und uns nicht weiter fortbilden und nur noch mit diesen Dingen uns beschäftigen. Also wir sollen uns auf die Veränderung einstellen, nicht alles mitmachen. Mir ist alles erlaubt, sagt meine Bibel. Aber nicht alles bessert mich, nicht alles fördert mich, nicht alles baut mich auf, nicht alles bringt mich weiter, nicht alles segnet mich. Nicht alles dient zu meiner Entwicklung. Aber ist es uns Christen nichts verboten? Nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, also ich darf das nicht und er darf das nicht und er darf das nicht. Du bist nicht unter dem Gesetz, du bist nicht bei dem Ankläger, du bist bei der Gnade. Du darfst alles, aber ich darf nichts beherrschen, außer Christus. Ist er dein Herr? Ist er dein Herr? Oder sind das die Dämonen, die man so entfesselt hat und nicht mehr einfangen kann, nicht mehr kontrollieren kann? Weißt du, Gott weiß, wie viel er dir zutrauen kann. Denk an Hiob. Aber taste seine Seele nicht an. Weißt du, Gott erlaubt so vieles in unserem Leben, dass manchmal wir schlackern mit den Ohren und sagen, lieber Gott, bist es du? Satan ist es, der uns schüttelt. Satan begehrt unsere. Satan sagt, weißt du, der glaubt nur an dich, weil es ihm gut geht. Weil er gesegnet ist. Und weil er Fortschritt hat oder weil er das hat und so weiter. Erschütterungen werden kommen. Das sind nur Weckrufe für die Kinder Gottes. Das sind Weckrufe für die Kinder Gottes. Ich habe mal ganz fleißig in Stuttgart in einer Nacht mit meiner Jugend 1000 Plakate verklebt. Jesus, komm bald wieder. Eile, rette deine Seele. Und dann höre ich am nächsten Tag in den Nachrichten, ich weiß nicht, was heute Nacht los war in Stuttgart, man kann nicht mal mehr über die Straße gehen, ohne zu lesen, Jesus kommt bald wieder, eile, rette deine Seele. Und dann habe ich mich gefreut zuerst einmal, und als ich mich so freute und glücklich war, wir haben ein gutes Werk getan, spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, Johannes, Jesus kommt bald wieder. Für wem ist diese Botschaft? Für die Leute draußen? Für die Ungläubigen. Und weißt du, was der liebe Gott mir gesagt hat? Jesus kommt bald wieder, ist eine Botschaft für die Kinder Gottes, dass sie sich orientieren. Jesus ist gekommen, das ist die Botschaft draußen für die Menschen auf der Straße. Er ist gekommen in Bethlehem vor 2000 Jahren, er ist gestorben, er ist auferstanden. Jesus kommt bald wieder, ist eine Botschaft für die Gemeinde. Christen, wacht auf, der Bräutigam kommt. Du, und seitdem mache ich nicht mehr, dass ich Traktate verteile oder Plakate klebe. Jesus, komm bald wieder, eile deine Seele. Das würde ich lieber hier in der Gemeinde aufhängen. Jesus, komm bald wieder. Dass du nicht mehr schlafen kannst. Dass du sagst, also ich muss alle Tage bereit sein. Ich weiß nicht, es könnte vielleicht heute Nacht sein. Morgen früh. Vielleicht wache ich gar nicht mehr auf. Und plötzlich der Ton der Posaune. Irgendwo wird es Mitternacht. Irgendwo wird es morgens sein. Denn irgendwo wird es sein. Und bin ich bereit? Und wir sollen alle Zeit bereit sein. Wenn das alles passiert, wenn das alles geschieht, weißt du, nicht für die Ungläubigen, die werden weiter lästern. Weißt du, die, wenn ich so die Bibel lese, ich habe nicht die Zeit, das alles nur zu betrachten, wenn ich so die Bibel lese, Offenbarung 16 und so weiter, der Engel posaunte und dann passierten schreckliche Sachen. Hier Offenbarung 16, Vers 8 und folgende Verse, und die Menschen wurden versenkt und von der großen Hitze und hatten, was weiß ich, schreckliche Dinge erleben müssen. Und sie lästerten den Namen Gottes weiter und wegen diesen Plagen. Wie kann Gott das zulassen, wenn es einen gerechten Gott gibt? Weißt du, es gibt einen gerechten Gott. Gott straft die Sünde. Gott straft die Sünde. Und es rächt sich. Da, wo die Menschen gesündigt haben, das rächt sich. Wie kann Gott das zulassen? Und dann heißt es weiter, der fünfte Engel goss in seine Schale auf den Thron des Tieres, des Antichristen, also, dass sein Reich verfinsterte sich und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästeren Gott im Himmel wegen ihren Schmerzen und wegen ihren Geschwüren und bekehrten sich nicht von ihren bösen Werken. Niemand soll glauben, dass wir so Plagen der Erweckung bringen werden. Kurzfristig. Gott sagt, noch einmal werde ich alles erschüttern und bewegen. Bald gibt es nicht mehr, was man erschüttern könnte. Ich habe mal überlegt, als ich mich hier so vorbereite, gibt es noch irgendetwas, was man erschüttern könnte in dieser Welt? Weißt du? Aber es stellt sich raus, was echt und was falsch ist. Und Gott will Echte haben, wahre Christen, wahre Gläubige haben, wahre Menschen. Alles muss durchs Feuer gehen. Und deshalb gibt es so viele Tumulte hin und her. Darum soll jeder zusehen, womit er baut, wo er baut, wie er baut. Jeder sollte zusehen, wie baue ich mein Leben auf? Wie sorge ich für meine Zukunft, für meine Zukunft nicht für deine Rente, sondern Zukunft für meine Ewigkeit? Die Rente, die überlebst du noch, aber die Ewigkeit. Weißt du, wenn der ganze Wohlstand erschüttert wird, wenn die Kaufleute weinen, wie wir in der Offenbarung lesen, wenn das ganze menschliche System zusammenbricht und all diese Dinge erschüttert werden und vergehen und niemand kann sich da entziehen bei dieser Sache, wie wirst du weitermachen? Kannst du mit Gott und Glauben und seiner Gnade weiterleben? Und die Bibel sagt, sterben wir, so sterben wir mit dem Herrn, leben wir, so leben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Sind wir so bewusst, egal, auch wenn ich jetzt verrecke, ich gehöre Jesus. Ich gehe zu Jesus. Weißt du, wir müssen bereit sein, jeden Moment von dieser Erde zu gehen. Manche sagen also, das wäre so schön, Entrückung zu erleben. Ich sage dir, ich möchte lieber sterben, anstatt Entrückung zu erleben. Weißt du, wenn ich sterbe, dann langsam so mein Geist gibt nach, wird schwächer und schwächer, verabschiede mich noch von meinen Lieben. Aber wenn die Entrückung stattfindet, Ton der Posaune und zack, wer bereit ist, bereit, und wer nicht bereit ist, bleibt hier. Deshalb heißt es, wer ferner böse ist, der sei ferner böse. Wer ferner heilig ist, der sei ferner heilig. Deshalb, Entrückung ist nicht das Angenehmste, genauso kompliziert wie das Sterben. Also, Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Verstehst du, was es ist? Erschütterungen kommen, bereit sein ist alles. Deshalb, Gott erschüttert, aber Gott kann nichts erschüttern. Und deshalb lasst uns an ihn halten, der nicht erschüttert werden kann. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist der unverwechselbare, unveränderbare Gott. Wir möchten an ihm uns halten. Und das ist bereit sein. Ich halte mich an meinen Gott. Wir hatten mal eine Kinderstunde in Heilbronn und da war ein kleines Mädchen und die haben was vorgeführt und da wurde gefragt, auf was möchtest du dein Leben bauen? Und dann nimmt das Kind und schmeißt die Bibel zu Boden und stellt sich auf die Bibel. Und dann sagt die Kindertante, ja Kind, was machst du? Ich weiß, hier drin, hier steht es geschrieben, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also wenn was passiert, wenn was kommt, ich möchte auf der Bibel stehen. Kindlich gedacht, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Bau dein Leben auf die Bibel, das Wort Gottes. Alles vergeht, aber seine Worte, nicht mal das I-Pünktchen vergeht. Es bleibt in alle Ewigkeit bestehen. Lass uns aufstehen und lass uns mit Gott reden. Lieber Vater, ich danke dir, dass du mit uns bist und bei uns bist und dass du uns hörst und dass du uns kennst und du weißt, was für ein Gebilde wir sind. Du weißt, Herr, was in unserem Herzen alles ist. Wir haben Angst vor Dingen, die da kommen. Herr, wir sind genauso betroffen wie die Welt, wie die Weltmenschen, wie alle Menschen miteinander, denn wir leben in dieser Welt, wir sind von dieser Welt. Und du hast gesagt, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern erhalte sie in der Welt. Und lieber Heiland, ich bitte dich, erhalte deine Kinder, erhalte deine Gemeinde, erhalte uns, Herr Jesus, in dieser Welt, dass wir nicht lau werden, nicht träge werden, nicht gleichgültig werden, nicht oberflächlich werden. Wenn diese Erschütterungen alle kommen, dann sollten wir eines wissen, wir werden von dir gehalten, aus Gnaden, aus der Liebe, nicht aus irgendwelchen Gesetzen, weil ich etwas leiste, etwas tue. Nein, Herr, aus Gnaden werde ich gehalten und aus Gnaden überlebe ich den ganzen Stress. Ich werde gehalten durch deine Barmherzigkeit, durch deine Güte, durch deine Langmut, durch deine Geduld, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du an unseren Herzen arbeitest und dass du auch diese Botschaft benutzt, um uns zu wecken. Es kommt, wie es kommen muss. Aber Herr, wir werden von dir erhalten und wir werden von dir durchgetragen. Und gib uns den Geist der Treue, dass wir dir treu sind bis zuletzt. Wer das alles überwindet, wer treu bleibt bis ans Ende, der wird das alles ererben, hat dein Wort gesagt. Herr, und ich möchte zu den Erben Gottes gehören. Halleluja. Und die Gemeinde soll ein Teil der großen Erbschaft Jesu Christi sein. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht fallen lässt. Du hast die Gerechten aus Sodom herausgeholt. Du hast den Noah errettet. Du hast die Kinder Israel aus Ägypten errettet. Du hast die Hure Rahab aus Jericho errettet, nur weil sie geglaubt hat und dir vertraut hat. Und du wirst auch deine Kinder im Neuen Testament auch erst recht retten. Du hast einen Paulus gerettet, als er nach Rom überfuhr. Das Schiff geht pleite, das Schiff strandet, das Schiff zerschellt, aber die mit dir zusammenfahren, werden gerettet, hast du ihm gesagt. Und alle Männer, die dabei waren, sind gerettet worden. Herr Jesus, auch wenn die Wirtschaft zusammenbricht, wenn die Welt zusammenbricht, wenn alles zusammenbricht, aber die mit uns fahren, mit uns zusammen sind, die wirst du retten. Dein Wort sagt, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Vater, ich danke dir für deine Treue, für deine Verheißung. Das Schiff geht pleite, die Welt geht pleite, aber die, die mit uns mitfahren, die werden gerettet. Ich danke dir. Diese Hoffnung hege ich, diese Hoffnung pflege ich, dass meine Kinder, dass unsere Enkel und Kindeskinder gerettet werden und das Heil Gottes sehen und erleben werden. Danke dir, Herr Jesus, dafür. Amen.